HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Rolf Seelmann-Eggebert, Königsfritze. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Königsfritze, der stammt jetzt nicht von mir. Das könnten sonst Hörerinnen und Hörer missverstehen. So bezeichnen Sie sich selber. Sie kokettieren so ein bisschen mit dem Begriff, oder?
Ja, also ich meine, es ist natürlich nicht etwas, was eigentlich in die Zeit passt, dass man sich für Königshäuser interessiert. Und dadurch, dass ich das zum Königsfritze gemacht habe, ist eine gewisse Distanz entstanden, sodass diejenigen, die mir sozusagen die Hofberichterstattung immer vorgehalten haben, etwas zurückhaltender geworden sind.
Seit Ende der 1970er Jahre gibt es keine royale Hochzeit, keine Taufe, keine Beerdigung ohne Sie. Das sind ja alles Live-Ereignisse. Wie bereiten Sie sich denn auf eine solche Veranstaltung vor?
Je länger man das macht, desto mehr verinnerlicht man das und weiß also, was wohl sein wird. Die Technik spielt dabei eine große Rolle, denn bei den Großereignissen kann auch immer viel schief gehen. Wir haben das mehrfach erlebt auch und waren darauf gewappnet. Also der Ton fiel aus. Mitten in der Predigt für die Hochzeit von Diana und Charles fiel der Ton aus. Der Erzbischof predigte und man sah in Deutschland nur den Mund von ihm gehen und hörte den Ton nicht. Aber man hörte dann sehr schnell mich mit meinem Ton, denn ich hatte natürlich mir eine Übersetzung von diesem englischen Manuskript besorgt, habe da weitergesprochen, wo für unser Zuschauerpublikum der Ton des Erzbischofs ausfiel. Und als ich am Ende mit meinem Manuskript war, war er mit seinem Manuskript das Gleiche zu Ende, sodass man nur sagen kann, wir haben beide Glück miteinander gehabt.
Das ist aber schon große Klasse.
Ja, ein Zufall, nicht, dass es vom Rhythmus her so hingekommen ist.
Wenn Sie sich vorbereiten auf so ein großes Ereignis, bekommen Sie einen Ablaufplan und alle Reden, die gehalten werden, vorab?
Das ist unterschiedlich. Die BBC ist da sehr sorgfältig, dass man etwa alle Reden vorher hat, ist leider eher die Ausnahme als die Regel, sodass man doch in den 24 Stunden, bevor das eigentliche Ereignis beginnt, nochmal sehr doll Schularbeiten machen muss. Habe ich auch jedes Mal getan.
Das heißt, Schularbeiten in welcher Form? Was machen Sie?
Man sieht sich den Ablauf an, fragt sich, wie wird die Kameraeinstellung sein? Was wird man erkennen, was wird man nicht erkennen? Man vergleicht nochmal, was man über das Hochzeitskleid gehört hat mit dem letzten Hochzeitskleid, das eine Rolle gespielt hat und ähnliche Dinge.
Mit den Hochzeitskleidern, das ist nicht so Ihr Metier, ne? Rolf Seelmann-Eggebert.
Nein, da habe ich gleich bei Beginn meine Probleme gehabt, indem ich einfach die diversen Stoffe, die da eine Rolle spielen und die Perlen und die Diamanten und so, nicht alle gleich erkennen können. Mit dem Ergebnis, dass ich mir eine Kollegin ausgeborgt habe, die das alles viel besser konnte. Und die durfte dann eine Viertelstunde, glaube ich, das Hochzeitskleid kommentieren. Und ich war heilfroh, dass ich sozusagen eine Erholungspause hatte.
Es gibt ja manchmal so zähe Momente in so einer Übertragung. Minutenlang fährt ein Autokorso, was jetzt zum Zuschauen nicht so schön ist. Und für den Kommentator weiß ich nicht, wie es da Ihnen so geht. Sie werden ja da nichts erzählen über englische Automarken, oder? Was erzählen Sie da?
Ein Autokorso in dem Sinne war es nicht, aber etwas, worauf die ganze Welt schaute, das war die Beisetzung von Diana. Und da war es so, dass unsere Sendung begann. Wir hatten eine Reihe von Experten der englischen Kirche da, wie man das so macht, wenn man sich sorgfältig vorbereitet. Und ungefähr 4 oder 5 Minuten nach Beginn der Sendung kam der Toningenieur zu uns ins Studio, nachdem er seinen Regler runtergezogen hatte und sagte, bei uns ist die Telefonzentrale sozusagen zusammengebrochen. Ihr redet zu viel, die Leute wollen euch nicht reden hören, die wollen die Bilder sehen. Wir haben uns sofort dran gehalten. Und in der Tat, die klugen Kommentare waren nachher viel weniger als am Anfang. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Es war eben wirklich diese Situation da. Man sah den Sarg, wie er durch London gefahren wurde, Pferde vorne, Pferde hinten. Man hörte das Klappern der Pferdehufe, man hörte das Schluchzen. Man hörte keine Autos fahren. Und von Westminster tönte die Totenglocke über die ganze Stadt. Das war etwas, was uns alle bewegt und mitgenommen hat. Und wir haben den Schnabel gehalten über weite Strecken, weil tatsächlich die Bilder für sich sprachen.
Die größte Panne, Rolf Seelmann-Eggebert, was ist die in Ihrer Erinnerung?
Also ich glaube, mit gutem Ausgang, die wir eben schon besprochen haben, das war eine Panne. Und Pannen gibt es natürlich, indem man mal die falsche Person anspricht. Ich bin dem belgischen Königshaus vorgestellt worden, mitten in den Dreharbeiten, als wir über die Belgier drehten. Und ging, als ich das Paar das erste Mal traf, mit großen Schritten auf die Königin zu und Sie guckte mich so etwas merkwürdig an und sie hatte auch eine etwas merkwürdige Haltung, die Hand erhoben und einen Zeigefinger, der auf die linke Seite wies. Aber das hat mich nicht irgendwie gestört. Ich habe ihr fröhlich deutsch die Hand geschüttelt und habe mich dann dem Herrn der Schöpfung, nämlich dem König, zugewandt. König Bodoern, der auch sehr freundlich war. Und erst in dem Augenblick, als ich seine Hand hielt, wusste ich, dass ich einen größeren Fauxpas gemacht hatte. Das hängt einfach damit zusammen, dass man den Mächtigen, den Herrschenden zuerst begrüßen muss. Und wenn es ein Mann ist, ist es eben Mann. Und die Königin steht an der zweiten Stelle. Sie wollte mich das noch schnell wissen lassen durch die Handbewegung. Ich habe sie missverstanden. Gut, wir haben uns sehr gut vertragen. Und zum Abschluss sozusagen unserer Dreharbeiten habe ich mich nochmal entschuldigt, dass mir dieser Lapsus unterlaufen war. Und da sagte der König etwas, was die Situation ohnehin endgültig besiegelte. Er sagte, wissen Sie, als ich ein kleiner Junge war, habe ich auch gelernt, zunächst den Damen die Hand zu geben und dann den Herren.
Klatsch interessiert Sie nicht, oder?
Also ich will Ihnen mal sagen an einem Beispiel, wie das funktioniert. Wir hatten Charles und Diana zu einem Besuch in Deutschland. Und zu der Zeit waren die ersten Gerüchte aufgeteilt, dass die beiden sich trennen könnten. Deswegen war der Pulk von britischen Reportern, der mitreiste nach Deutschland, damals riesengroß. Und bald nach der Reise machte das also auch sozusagen seinen Weg in die Zeitung. Und die Zeitung fing an, darüber zu berichten, dass das das Ende der Geschichte sein könnte. Ich stand vor der Frage, schließe ich mich der Gerüchtelage an und sage, das ist nicht sicher, aber es könnte passieren. Oder lasse ich es auf sich bewenden nach dem Motto, auch die Königlichen haben irgendwann mal Anspruch auf ihr Privatleben und wenn es dann soweit ist, werden wir schon noch erfahren. So bin ich verfahren, so war ich wahrscheinlich der letzte Reporter, der überhaupt diese Frage erörtert hat. Aber erst in dem Augenblick, in dem der Premierminister damals im Unterhaus auftrat und sagte, ich habe die bedauerliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Prinz Charles sich von seiner Frau trennen wird. Das ist die Frage. Was macht man? Ist die erste Lösung die bessere oder ist die zweite Lösung die bessere? Ich habe mich sozusagen immer für die zweite Lösung entschieden.
Sie haben so gar nichts von einem Märchenonkel. Sie sind eher ein Geschichtslehrer in meinen Augen. Was wollen Sie den Zuschauern vermitteln?
Einem deutschen Publikum, das keine eigenen Erfahrungen mehr mit Königshäusern hat, klarzumachen, dass ein Königshaus der alten Art, also inklusive Wilhelm II, dem letzten deutschen Kaiser, etwas anderes war und bis heute letztlich auch in der Rückschau geblieben ist, als das, was eine Monarchie bedeutet, die 400 bis 500 Jahre alt ist und nach wie vor große Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen, auch wenn davon selten etwas sichtbar wird. Aber das ist sozusagen die klassische Monarchie und zwar diejenige, die absolut demokratisch war, was man ja von der deutschen Demokratie nicht unbedingt oder von der deutschen Monarchie nicht unbedingt sagen konnte.
Sie wirken immer sehr gelassen, Rolf Seelmann-Eggebert. Was bringt Sie denn aus der Ruhe?
Das, worüber wir vorhin gesprochen haben, bringt einen schon ein bisschen aus der Ruhe, nämlich, dass man eine Rede eigentlich weiter übersetzen muss und es ist kein Ton da. Gut, also das war ein Beispiel.
Wie reagieren Sie dann? Kriegen Sie Herzklopfen?
Ich sage, es ist im Augenblick keiner da, der es besser kann und besser weiß, durch, immer weitermachen, nicht? Und das hat sich meist bewährt. Ich habe ohnehin in den letzten 20 Sekunden, bevor eine solche große Übertragung beginnt, so das Gefühl, mein Gott, muss das eigentlich sein, dass du das jetzt machst. Es gibt sicher 1000 Reporter, die das mindestens so gut machen, wenn nicht besser. Was also qualifiziert dich dafür? Und meine Antwort darauf ist ganz einfach, die anderen 1000 sind zurzeit gerade nicht an Ort und Stelle. Und auf die Art und Weise warte ich dann auf das Runterticken 10, 9, 8, 7 und dann ist es 0 und es geht los. Und dann ist es bei mir so, dass das Lampenfieber weg ist in dem Augenblick, in dem ich gefordert bin.
Rolf Seelmann-Eggebert, die FAZ bescheinigte Ihnen eine geschmeidige Haltung. Nehmen Sie das als Kompliment?
Wenn geschmeidige Haltung bedeutet, nicht zudringlich, nicht aufdringlich, sondern ausloten, wie weit kann ich gehen mit meinen Fragen und den Gegenständen meiner Frage, dann akzeptiere ich geschmeidig als ein Kompliment.
Außerdem beschrieb der Kollege Ihre Stimme als dieses gütige, fast weise klingende, tiefe Timbre. Wann stellten Sie eigentlich fest, dass Sie eine außergewöhnliche Stimme haben?
Eigentlich zu meiner großen Überraschung erst jetzt. Also die Stimme ist ja immer dieselbe, mehr oder weniger geblieben, wenn sie nicht gerade ein bisschen belegt ist wie im Augenblick. Aber ich erlebe, dass ich in einer Stadt in Deutschland mit einer Taxifahrer. Ich unterhalte mich in der Regel mit dem Taxifahrer. Und irgendwann dreht er sich um und sagt, irgendwoher kennen wir uns. Und wenn ich dann auf die Antwort warte, naja, ich kenne doch das Gesicht vom Fernsehen her, kommt das vielleicht in 10 Fällen einmal vor. In 9 Fällen ist es die Stimme. Das habe ich aber wirklich erst in den allerletzten Jahren gemerkt. Für mich war die Stimme etwas Selbstverständliches, nicht pflegebedürftig. Und wie wichtig sie ist, merke ich jetzt. Jetzt werde ich auf die Stimme angesprochen, nicht aufs Gesicht. Ich bin nicht sehr viel grauer geworden, natürlich auch. Aber die Stimme ist es, die mich nach wie vor identifiziert.
Sie haben in einem Zeitungsinterview auf die Frage, was Sie ändern würden, wenn Sie König von Deutschland wären, geantwortet: Ich würde die Monarchie sofort abschaffen. Königshäuser sind überholt. Bleiben Sie dabei?
Nicht beim Plural. Für Deutschland halte ich das Modell für überholt und sozusagen eingemottet für alle Zeiten. Wo die Häuser weiter existieren, hat sich gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Monarchie derart stabilisiert, dass es heutzutage keine ernstzunehmende Vereinigung oder gar politische Gruppierung gäbe, die die 7 Monarchien in Europa unter Beschuss nehmen. Heutzutage muss man einfach auch sagen, dass die Kronprinzen und Kronprinzessinnen, die bereit stehen, die Nachfolge anzutreten, auf eine Art und Weise vorbereitet sind auf ihre Aufgabe, wie es das in der gesamten Vergangenheit der Monarchien und in der Geschichte nie gegeben hat. Ich denke, das führt auch dazu, dass man sie weitgehend, was die Zukunft angeht, in Ruhe lässt.
Sie sagen auch, ohne Leistung können die Königshäuser nicht überleben. Ein königlicher Missbrauch der Position ist nicht mehr möglich. Nun hat Juan Carlos von Spanien sich sehr misslich verhalten. Seine Tochter und sein Schwiegersohn standen vor Gericht. Der Schwiegersohn sitzt im Gefängnis. Prinz Andrew war mehrfach Gast im Haus von Jeffrey Epstein, einem verurteilten Sexualstraftäter. Was sagen Sie dazu?
Es kommt in den besten Familien vor. Nur Könige können sich es am wenigsten leisten. Die werden nämlich, wie sich das in Spanien dann ja auch sehr schnell gezeigt hat, eines schönen Tages einfach vor die Tatsache gestellt, entweder du gehst, machst deinem Sohn Platz oder aber wir bangen um die Monarchie mit dir.
Also die wackelt dann doch, die Monarchie, wenn das Volk sagt, so nicht.
Wenn das Volk sagt, so nicht, wenn die Politik den Eindruck hat, wir erhalten die Monarchie nicht zu unserem Pech, nicht, das darf eben nicht passieren.
Ich habe bislang geglaubt, dass Königshäuser auch immer reiche Häuser sind, mit vielen Besitztümern, dazu gehören Ländereien, Häuser, Firmenanteile, gut gefüllte Konten. Ein Irrglaube, sagen Sie. Sind nicht alle Königshäuser reich?
Reich ist natürlich ein relativer Begriff, aber ich will es Ihnen am englischen Königshaus klar machen. Wir sehen ja die Königin in den wunderbarsten Roben und unterschiedlichsten Kronen und alles, was Reichtum signalisierte. Die Königin ist eine reiche Frau, aber sie ist nicht so reich, wie man ihr gelegentlich unterstellt. Also sie besitzt die Farm, wo sie ihren Urlaub macht in Schottland, jedes Jahr 2 bis 3 Monate. Sie besitzt Sandringham, ein Gut in der Nähe von London. Sie besitzt die eine oder andere Latifundie. Aber damit ist das eigentliche Eigentum der Königin auch schon umschrieben. Denn was es auch gibt, abgesehen von dem, was ihr gehört, abgesehen von dem, was direkt zum Staat gehört, gibt es noch ein drittes. Und das dritte bedeutet Crown-Eigentum, Eigentum der Krone. Das gehört weder ihr, noch gehört es dem Staat. Das wird vom Staat bereitgehalten für die Königshäuser oder das Königshaus. Und wenn die Königin stirbt, wird sozusagen dieses Crown-Eigentum auf Charles übergehen, solange er lebt. Und von ihm geht es dann wiederum weiter auf dessen Sohn. Also da kann man nur sagen, ja, sie ist eine reiche Frau, aber die Kronen zum Beispiel und all diese Gewänder und alles, was dazu gehört, gehört der Krone und damit also der Institutmonarchie, aber nicht dem gegenwärtigen Monarchen.
Mhm. Wir sprechen nicht nur in dieser Sendung, wir hören auch Musik, die Sie mitgebracht haben. Welche Beziehung haben Sie zur Musik, Rolf Seelmann-Eggebert?
Meine Mutter war der Meinung, es ist ganz gut, Geige spielen zu lernen. Notfalls kannst du Stehgeiger werden.
Ja, wenn gar nichts mehr geht.
Für den Fall, wenn gar nichts mehr geht. Ja. Gut, ich glaube, das war nicht so ernst gemeint, aber natürlich hat sie recht damit gehabt. Also ich habe als 10-Jähriger angefangen, Geige zu spielen und habe es mein ganzes Leben lang getan, bis auf den heutigen Tag. Und ich habe verwegen, wie ich war, irgendwann ein bisschen mit dem Dirigieren angefangen. Das machte mir Spaß, weil man natürlich als Dirigent versucht, seine Handschrift einem kleinen Orchester aufzuprägen. Das habe ich auch 25 Jahre durchgehalten. Jetzt ist zumindest mal eine Pause eingetreten. In diesem Jahr haben wir kein Konzert veranstaltet, aber der Drang, so etwas zu tun, ist immer noch vorhanden.
Das ist schön. Ausgesucht haben Sie als erste Musik. Glenn Gould spielt Bach und zwar haben sie ausgesucht das italienische Konzert und zwar
den ersten Satz.
Warum das?
Weil mich Glenn Gould ungeheuer fasziniert hat aufgrund seiner insbesondere Behandlung des Cembalos. Er hat viel für das Cembalo und dessen silbernen Klang getan. Er ist eine komplizierte Persönlichkeit gewesen. Das hört man auch bei seinen Interpretationsversuchen von Bachscher Musik. Bach ist etwas, was mir besonders liegt, was ich besonders gern spiele selber. Mich natürlich nie an die Solo-Suiten heranwage, aber wenn man mal hören will, wie ein großer Künstler des 20. Jahrhunderts so etwas gespielt hat, ist Glenn Gould die richtige Figur.
Glenn Gould spielt Bach, aber es war nicht das Cembalo.
Es war nicht das Cembalo, es war das Klavier, dem man allerdings auch entnehmen konnte an den Trillern zum Beispiel, wie leicht und wunderbar er es beherrscht. Also das ist eine Geschmacksfrage. Der eine mag den Bach lieber gespielt von einem großen Hammerklavier und der andere lieber von einem Cembalo.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit Rolf Seelmann-Eggebert, Afrika-Freund. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Rolf Seelmann-Eggebert, Sie haben zusammen mit Ihrer Tochter Adela ein Buch geschrieben über Ihr Leben in Hütten und Palästen, heißt es. Über Paläste haben wir gerade schon gesprochen. Jetzt begeben wir uns mit Ihnen mal in die Hütten. Viele Menschen werden Sie nur als den Königsfritzen kennen, aber nicht als Afrika-Korrespondenten. 1968 sind Sie mit Ihrer Frau Barbara und zwei kleinen Kindern aufgebrochen nach Abidjan, damals Hauptstadt der Elfenbeinküste. In Hannover haben Sie noch mal kurz am Briefkasten gehalten und haben Ihre SPD-Beitrittserklärung in den Kasten geworfen. Das schien Ihnen wichtig zu sein. Man weiß ja nicht, was kommt. Warum war Ihnen das so wichtig?
Das war mir deshalb wichtig, weil ich nicht den Verdacht aufkommen lassen wollte, jetzt geht er als Korrespondent raus und das hat er nur seinen politischen Verbindungen zu verdanken. Mir lag daran, klarzumachen, es ist das alles geworden, ohne dass eine Partei ihre Finger im Spiel gehabt hat.
Und deswegen sind Sie dann in die Partei eingetreten, in die SPD?
Von dem Zeitpunkt an war ich dann ein regelmäßiger Zahler meiner Mitgliedsbeiträge.
Wissen Sie noch, was Sie empfunden haben, als Sie afrikanischen Boden betreten haben?
Also sagen wir ein kurzes Schauspiel von 5 Sekunden Länge. Es stand buchstäblich sozusagen die Treppe am Flugzeug, als die Flugzeugtür sich öffnete. Man stand einen Augenblick, bevor man die Treppe runterging, da und atmete die Luft, in diesem Fall von Lagos, ein. Heiß, sehr luftfeucht. Viel Geräusche, Geräusche, die man zu Hause nicht kannte. Afrikanische Musik, afrikanisches Lachen. Autofahren von vornherein gleich mit tödlicher Geschwindigkeit von dem Flughafen in die Innenstadt, oft auch auf der falschen Seite der Straße. Also es war ein Abenteuer, das durch und durch mich getroffen hat und eben von dem Augenblick an auch nicht mehr losgelassen hat.
Jetzt war einer Ihrer ersten Einsätze der Besuch vom Bundespräsident Heinrich Lübke. Wie haben Sie ihn erlebt?
Als ein Mann, der in Afrika hoch angesehen war. Das hing auch mit seinen weißen Haaren zusammen. Alter zählt eben in Afrika weit mehr als in Europa.
Sie waren dann sozusagen mit ihm unterwegs?
Wir waren mit ihm unterwegs. Er ist nicht das erste Mal in Afrika gewesen. Das merkte man auch sofort. Er gab einem Staatschef die Hand oder verweigerte sie ihm, dadurch, dass er die Hand umwickelt hatte mit Verbandsmaterial. Das war ein Mann, den er nicht wiedersehen wollte. Aber schon gesehen hatte, der hat aber inzwischen seinen Nachfolger umgebracht und auf die Art und Weise war er vor den strengen Augen von Heinrich Lübke nicht wirklich
satisfaktionsfähig.
Ja.
Das war ja Ihre erste Zeit in Afrika, das war ja gleich mit Heinrich Lübke. Das war schon Pomp auch.
Das war schon Pomp, aber Pomp wie in Afrika entwickelt, vor allem der Zahl nach, der Buntheit nach, nicht viel Militär etwa, wie das bei unseren Paraden oder Staatsbesuchen auch ist. Insofern eine schöne Einführung für insgesamt dann 6 Jahre in Afrika.
Das ist lange her, das war 68, sind Sie dahin. Wollten denn die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk überhaupt was von Afrika hören?
Afrika war sozusagen eine Pflichtübung. Afrika spielte in der Politik keine ganz große Rolle, eine etwas größere Rolle als heute, weil es damals noch den Ost-West-Konflikt gab und sich die einzelnen Staaten natürlich nach den einzelnen Geldgebern, Sowjetunion auf der einen Seite, Bundesrepublik Deutschland auf der anderen oder Amerika auf der anderen. Diese Konfrontation war da und auf diese Art und Weise amüsierte sich Afrika gelegentlich über das, was Europa als Antwort anbot.
Sie haben ja riesen Entfernungen zu bewältigen gehabt. Wie haben Sie das geschafft?
Ich war nur in geringem Umfang in der Lage, meine Reisen in Ruhe zu planen. Weil immer wenn ich so weit war, dass ich sagte, so 14 Tage noch und dann können wir aufbrechen, fliegen wir nach Ouagadougou oder so, passierte irgendwas in Afrika und ich konnte alles wieder zusammenschmeißen und sagen, tschüss, ich muss mal sehen, wie ich ein Visum kriege, ich muss mal sehen, wie ich Devisen kriege, ob ich überhaupt reinkomme. Und dann denke ich also an die Ankunft in Ghana, wo uns dann im Flieger 2 Soldaten begrüßten mit der Maschinenpistole in der Hand. Wir waren Journalisten, wir hatten kein Visum, wir hatten nicht die richtige Währung. Also das musste dann alles erarbeitet werden. Am Ende sind wir reingekommen, aber das war so ein Beispiel dafür, was man erlebte, wenn eine Neuigkeit dieser Art einen erreichte. Und das passierte immer ohne Vorwarnung. Und immer war dann der Botschafter, mit dem man sich eigentlich hätte unterhalten müssen, längst abgereist, ahnte, was ihm zu Hause bevorstehen würde.
Zu Hause dann Ihre Frau Barbara mit den Kindern Adele, Sebastian, dann war auch noch Florian gekommen. War Ihre Frau eigentlich alleinerziehende Mutter?
Also wenn ich da war, war sie nicht alleinerziehende Mutter. Wenn ich da war, war ich gelegentlich etwas heftig als Vater, kann sein. Die Kinder halten mir das heute nicht mehr vor. Es war schon etwas Besonderes, eine besondere Situation, insbesondere weil sie, auch wenn sie unterwegs waren, oft keine Möglichkeit hatten, sich zu verständigen. Also ich habe es erlebt, dass ich die Tagesschau bitten musste, die ich auf irgendeine Art und Weise erreichte von Afrika, meine Familie mal wissen zu lassen, dass ich da und da war und noch am Leben war, während ich keinerlei Möglichkeit gehabt hätte, von Land A zu Land B etwa einen Brief zu schreiben oder sowas. Das kam nie an.
Oder zu telefonieren?
Telefonieren war so, dass man 24 Stunden vorher anmelden musste, dann waren aber wichtigere Leute gerade zu der Zeit auch angetreten, dann fiel man also mit seinem Antrag durch. Auch das war schwierig. Und wenn es passierte, war es eben so, dass es unendlich kompliziert auch in der Leitungsführung war. Wenn ich von Abidjan, das Nachbarland Ghana, erreichen wollte, ging der Telefonanruf von Abidjan nach Paris, dem alten Kolonialherrn von Paris nach London, dem alten Kolonialherrn von London nach Lagos. Das konnte Stunden, das konnte Tage dauern.
Ihre Frau Barbara haben Sie ja übrigens kennengelernt auf einer Reise nach Israel. Da waren Sie junger Reporter im Einsatz. Ihre Frau war Teilnehmerin dieser Reise. Sie haben also sozusagen darüber berichtet. War das Liebe auf den ersten Blick?
Vielleicht ein bisschen viel gesagt, auch weil es natürlich die Gruppe der jungen Leute gab und ich war eigentlich schon fast ein gestandener junger Leut. Also insofern.
Wie alt waren Sie?
64 war ich, 27. Dass wir uns dann haben wiedersehen wollen, haben wir am ersten Tag der Rückkehr nach Deutschland gemerkt. Da klingelte nämlich das Telefon und meine Frau, heutige Frau, rief aus Wilhelmshaven an und sagte, was machst du gerade? Und ich habe ihr beschrieben, was ich gerade machte. Und so hat sich das weiterentwickelt.
Also sie hat die Initiative ergriffen?
Sie hat die Initiative nicht ergriffen. Ich glaube schon, es war ein gemeinsamer Entschluss. Es sind diese Entschlüsse, die man gemeinsam fasst, ohne dazu ein Wort sagen zu müssen.
Naja, aber sie hat angerufen.
Sie hat damals angerufen, das ist richtig. Ob ich als Erster angerufen habe, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Die Telefonnummern wussten wir beide.
Andere Länder, andere Menschen haben Sie schon immer interessiert. Woher kommt das? Was meinen Sie?
Also ich habe viel gelesen, zum Beispiel als Schüler auch. Und bevor ich in die Schule ging, konnte ich sicher schon so weit lesen, dass ich meinen Busch oder was auch immer damals gelesen habe. Ich glaube, die Anregung kam tatsächlich durch die Literatur. Literatur in Anführungsstrichen, weil das bei mir, wie bei vielen Jungs damals, Tom Mix war oder Billy Jenkins, Helden des Wilden Westens, meinetwegen auch Winnetou. Also die Erlebnisliteratur war es, die mich an die Literatur band und dann ein bisschen auch aus diesem Tal herausführte in höhere Gefilde.
Und sind Sie von Natur aus neugierig?
Ich glaube, ich bin von Natur aus neugierig. Nicht so neugierig, dass ich damit rechnen müsste, die Polizei kommt und guckt mal zu, was dieser Außenseiter da in dem Hause will. So weit geht's nicht, aber neugierig bin ich schon, ja. Mhm. Gehört zum Journalismus.
Wir sprechen gleich nochmal über Großbritannien, aber erst hören wir eine weitere Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Emma Kirkby. Das Gloria von Händel, zumindest den Anfang, Gloria in Excelsis Deo. Was verbinden Sie damit, Rolf Seelmann-Eggebert?
Also dieses ist ein Werk, das erst im Jahr 2002 wieder aufgetaucht ist und bis dahin in einer englischen Musikakademie verborgen war. Und dieses Werk dann plötzlich zu hören, kann man sich ja vorstellen, die Zeitungen waren voll davon, ein Händel, Original-Händel, der 300 Jahre nicht gespielt worden war. Das war natürlich schon eine tolle Sensation. Und dann eine Sängerin wie die Kirkby, die für mich sozusagen verkörpert, diese Barockmusik, als Interpretin heute zu hören, war das Allergrößte.
Kirkby, Händels Gloria. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Rolf Seelmann-Eggebert, Englandfreund. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Rolf Seelmann-Eggebert, wie gern mögen Sie eigentlich Pferde?
Oh, ich habe in Afrika auf dem Pferderücken gesessen. Ich habe in Deutschland, in Hannover auf dem Pferderücken gesessen. Eine gute Art und Weise der Fortbewegung, weil man getragen wird. Wenn das Pferd natürlich zu temperamentvoll ist, muss man ein bisschen aufpassen. Aber ein besonderes Verhältnis zum Pferd erkenne ich nicht bei mir.
Mhm. Sie tragen gerne Korthosen und Tweed-Jackets, haben früher englischen Tabak in englische Pfeifen gestopft und geraucht haben Sie es auch. Mögen Sie lieber Kaffee oder Tee?
Da schließe ich mich heutzutage den englischen Gewohnheiten an. Die trinken nämlich auch nicht mehr so viel Tee, wie sie früher getrunken haben, sondern trinken also gerade auch im Büro überwiegend Kaffee. Und mir geht's ein bisschen ähnlich. So Tee ist etwas, was mit Geduld geschlürft werden muss, während ich den Kaffee eher runterstürze. Deswegen steht auf dem Schreibtisch bei mir eher eine Kaffee als eine Teetasse.
Was gefällt Ihnen an den Briten nicht?
An den Briten hat mir bislang fast alles sehr gefallen, denn ich bin durch einen Schreibfreund das erste Mal 1955 nach England gekommen und habe eine wunderbare Zeit dort erlebt. Im Augenblick gefällt mir das, was sich in Großbritannien abspielt, überhaupt nicht. Aber damit stehe ich ja nicht alleine da, damit steht ja fast die ganze Welt gegen Großbritannien.
Aber was gefällt Ihnen an den Briten, so an ihrer speziellen Art, nicht? Ihnen gefällt alles.
Mir gefällt fast alles. Mich hat sehr geärgert über lange Jahre, dass in den britischen Medien von Deutschland immer mit einem gewissen Ugu die Rede gewesen ist. Also uns wurde unsere Nazi-Vergangenheit vorgehalten zu einem Zeitpunkt, als das meines Erachtens nicht mehr in dem Sinne gerechtfertigt gewesen ist. Und die Briten ließen sich einfach nicht erweichen. Sie blieben bei dem Thema und machten eben den Ausbruchsversuch von britischen Offizieren aus deutschen Gefangenenlagern zum 10. oder zum 20. Mal zum Gegenstand einer Sendung. Viel besser geworden ist die Situation bei der Fußball-Weltmeisterschaft hier in Deutschland.
2006.
Da haben die Deutschen verloren, aber die Engländer eben auch. Und die Engländer haben sich sozusagen in guter Gesellschaft gewähnt und haben gesagt, sie sind gute Verlierer gewesen. Und heute können Sie in Berlin beobachten, wie Flugzeuge aus England ankommen, voll bis oben hin mit jungen Leuten, die ein Wochenende drauf machen in Berlin. Und da gibt's eine Meile. Und da gibt es eben die Original-Pubs und da kriegen sie irisches Bier und da kriegen sie schottisches Bier und da kriegen sie auch deutsches Bier. Und wenn sie sozusagen ein besonders schönes Wochenende gehabt haben, dann lassen sie sich in die Kissen fallen im Flieger und schlafen durch bis Heathrow, weil dann der Montag ja wieder graut.
Unterm Strich, das Verhältnis der Briten zu den Deutschen ist besser geworden.
Im Laufe der Jahrzehnte nach 45 ganz ohne Frage. Und ich habe selber 10 Jahre mitgearbeitet in der deutsch-britischen Gesellschaft, die es in Großbritannien gibt und die es auch in Deutschland gibt. Und wir haben wirklich großartige Konferenzen auf politischem Niveau gehabt, aber auch zum Beispiel Jugendbegegnungen, dass man sagen konnte, wir sind eigentlich weit gekommen. Das ist jetzt alles in Gefahr.
Sie waren nur wenige Jahre als Korrespondent in England tätig. Man denkt immer, Sie haben Ihr ganzes Leben da verbracht, aber das stimmt gar nicht. Sondern das Bild, was wir alle in den Köpfen haben, ist eben das. Aber Sie haben sehr viele Filme über die Menschen dort gedreht, vor allem über die Royals und deren Umfeld. War das eigentlich auch Ihrer persönlichen Leidenschaft geschuldet, Rolf Seelmann-Eggebert?
Also ich habe bei dem ersten journalistischen Aufenthalt gleich eine königliche Aufgabe gehabt, nämlich die, ein Porträt von Prinz Charles zu machen, der seinen 30. Geburtstag feierte. Das wollten die deutschen Auftraggeber, also die ARD in diesem Fall, haben. Dann habe ich das ganze Königsein wieder vergessen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Charles heiratete. Das in der Tat war eine große Geschichte. Und dann wurde ich zurückberufen nach Hamburg, um da als Programmdirektor meine Dienste zu tun und beobachtete von dieser Position aus, wie wenig eigentlich in deutschen Zeitungen und Zeitschriften berichtet wurde, was das königliche Haus angeht in Großbritannien, es sei denn, es war unter der Rubrik Skandale und Skandälchen zu finden. Das fand ich irgendwie ungerecht und sagte auch, schön, wir haben damit keine Erfahrung. Wie funktioniert dieses Haus? Und dann haben wir einen Brief geschrieben an den Buckingham Palast und haben dem vorgeschlagen, dass wir vielleicht eine 4-teilige Serie machen könnten, sozusagen in jeder Jahreszeit einen Bestandteil. Das fanden sie eine gute Idee, aber die Antwort, die kam, war schon vom stellvertretenden Pressesprecher, nicht vom eigentlichen Pressesprecher. Das heißt, wir wurden erstmal so ein bisschen auf Distanz gehalten, haben dann allerdings vieles machen können, mit Ausnahme einer Geschichte, die wir gern gewollt hätten, natürlich die Königin zu interviewen, bloß die Königin hat niemand je interviewt. Es blieb aber noch Prinz Charles, den hatte auch kaum jemand mal interviewt. Und da gelang es uns und das war natürlich sozusagen die Brücke, über die wir marschiert sind, um dann tiefer in das englische Königshaus, aber auch in die anderen Königshäuser einzumarschieren.
Das ging über die Tante?
Das ging über die Tante, das heißt, eine Schwester des Herzogs von Edinburgh war mit einem deutschen adligen hannoverschen Prinzen verheiratet und die kannte mich als Fernsehzuschauerin in Deutschland. Die hat mit ihrem Neffen telefoniert, Prinz Charles, und hat gesagt, wir kennen da einen. Und dann rief die Stimme, die mir gesagt hatte und letztlich eindeutig auch entsprechend mich angewiesen hatte, Rolf, you rather stay away, the Prince of Wales isn't going to see you. Also Rolf, gib dir keine weitere Mühe, das wird nichts mit dem Prince of Wales, der will dich nicht sehen. Ich glaube, 2 oder 3 Tage später kam der Anruf, der mich erlöste und da hieß es, Rolf, I don't know what has happened, but I have been commanded, dich sozusagen einzuladen zu einem Gespräch mit dem Prinzen of Wales. Der hat zugestimmt.
Weil die Tante ihn angerufen hat.
Weil die Tante ihn angerufen
hat. Ja, das ist doch wunderbar. Sie haben den deutschen Fernsehzuschauern Ämter am Hof nahegebracht wie den königlichen Schwänezähler, den Hofpoeten oder, finde ich auch schön, den Patronenbereitleger für die Fasanenjagd. Was sind das für ungewöhnliche Jobs?
Ja, das ist das Ergebnis von 400 oder 500 Jahren Geschichte. Und auf die Art und Weise hat sich vieles erhalten, was bei uns längst nicht mehr üblich ist, ob wir eine Monarchie haben oder keine Monarchie haben. Man darf nicht vergessen, 400 oder 500 Jahre, da entsteht eine Menge an Maßstäben, an die sich zum Beispiel auch ein Parlament zu halten hat. Was richtiges Handeln ist, ist schwer zu entscheiden, wenn es keine geschriebene Verfassung gibt. Und die gibt es eben in Großbritannien nicht.
Die Briten haben keine niedergeschriebene Verfassung.
Wobei man einfach sagen muss, die Briten haben uns nach 1945 in mancherlei Beziehung die richtigen Dinge gelehrt. Also die Tatsache, dass wir früher als britische Hausfrauen wieder ohne Lebensmittelmarken einkaufen konnten, haben wir weitgehend den Briten zu verdanken. Dass es Zeitschriften gibt wie den Stern oder die Welt oder auch die ARD, insbesondere auch den Nordverbund damals zwischen Hamburg und Köln, haben wir desgleichen den Engländern zu verdanken, die eben gesagt haben, dieses Land muss wieder, wenn es kein ewiger Unruheherd werden, auf die Beine kommen. Und dabei haben sie viel geleistet. Das halte ich ihnen zugute, gerade auch im Hinblick auf die wirklichen Auseinandersetzungen, die wir über die EU mit ihnen haben.
Der Appetit auf blaublütige Geschichten hat zugenommen beim deutschen Zuschauer. Sehen Sie das auch so?
Also er hat zugenommen, finde ich, zunächst einmal bei großen amerikanischen Magazinen. Das hängt damit zusammen, dass die großen amerikanischen Schauspieler nicht mehr da sind.
Grace Kelly zum Beispiel.
Sowas oder Errol Flynn oder was immer es da gegeben hat. Dadurch ist die amerikanische illustrierte Presse etwas eingeschwenkt und abgeschwenkt und rübergegangen nach Europa und kümmert sich eben heute ganz anders, als das früher der Fall gewesen ist. Auch um Königshäuser, vor allem natürlich um das englischsprachige englische Haus. Wir haben uns daran gehängt, habe ich den Eindruck. Und es ist nicht so sehr unsere Erfindung, uns damit zu befassen, sondern die Erfindung anderer in gleicher Weise. Und gemeinsam, wenn Sie das addieren, kommt natürlich der Eindruck auf, als ob sich die Welt kaum mehr für was anderes interessierte als für Königshäuser. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es hat sich sehr verändert, das stimmt schon.
Rolf Seemann-Eggebert, bei Ihnen habe ich so den Eindruck, Sie haben die Queen, die kleine Queen, sie ist ja nicht sehr groß, sehr ins Herz geschlossen. Womit punktet sie bei Ihnen?
Also sicher dadurch, dass sie das Schicksal, das sie hat, Königin zu werden, eigentlich nicht verdient hat. Sie war ja nicht diejenige, die Königin werden wollte oder sollte, sondern das war ja dem Onkel zu verdanken, der eben abdankte. Und auf die Art und Weise kam sie dann in die richtige Linie, um dann die Nachfolge des eigenen Vaters anzutreten. Das muss ein schweres Geschäft gewesen sein, als Kind zu verstehen, dass die Bürde des Landes eines Tages auf deinen eigenen Schultern ruht. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich sie auf ihren Latifundien in Schottland mal gesehen habe, oft nur aus der Entfernung, habe ich immer gedacht, ja, das ist eigentlich dein Leben. Das hätte es sein sollen. Pferde züchten, Landfrau, Gutsfrau, Gäste haben, in Schottland leben, immer mal wieder nach London. Das wäre die Königin gewesen, wenn sie nicht hätte Königin werden müssen. Und ich denke, daran denkt sie oft, obwohl sie pflichtbewusst ist und nie etwa was von sich gegeben hat, was so lauten würde, Königin sein ist schon verdammt schwer.
In den Königshäusern sind Ehen mit Bürgerlichen nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Ist das gut so?
Es ist eines von jenen Fortschritten, die ich sehr gut finde. Denn das bedeutete immer sozusagen das Gegenteil. Man war fern von denjenigen, deren Regent man eigentlich war, früher, als man dann noch in einen königlichen Kindergarten geschickt wurde, als um einen selbst herum sozusagen eine königliche Schule gebaut wurde im Buckingham Palast, zum Beispiel für Elisabeth und Margaret. Die sind nie in eine öffentliche Schule gegangen. Und heutzutage kann man nur sagen, es ist die Ausnahme, dass überhaupt jemand noch adelig heiratet. Das ist zum Beispiel in Belgien passiert mit dem belgischen König heute. Der hat eine belgische Gräfin geheiratet. Sonst gibt es keinen Adel in dieser Linie.
Sie waren allerdings zunächst gegen die Verbindung von Meghan Markle mit Prinz Harry. Rolf Seemann-Eggebert, warum?
Also wir hatten ja gerade die Hochzeit von William eigentlich erst hinter uns und hatten wirklich eine sehr erfreuliche junge Frau in den Palast bekommen, die dann auch sehr bald Mutter wurde.
Naja, das war ein paar Jahre her dann schon.
Ja gut, Harry bestach eben das britische Volk auch durch seine Unbändigkeit, durch seine Abenteuerlust, durch sein heute hier, morgen da. Also nichts, was eigentlich den Ehemann besonders kennzeichnet, sondern jemanden, der abenteuerlustig ist, sich die Hörner noch nicht abgestoßen hat. Und dass er nun ausgerechnet mit einer amerikanischen Frau mit afrikanischem Hintergrund heiratete, war eine große Überraschung. Und ich war nicht so sicher, wie ich selber das finden sollte, obwohl sie mir sozusagen vom Äußeren her sehr gefiel. Bis ich einen Fernsehausschnitt sah, wo sie als sozusagen Beauftragte der Vereinten Nationen über Mitsprache von Frauen, Gleichberechtigung von Frauen sprach. Da hat er mir sehr imponiert, erstens, dass er das mitgemacht hat und zweitens, dass sie so ohne Punkt und Komma und ohne Notizen oder ein Manuskript frei von der Leber wegreden konnte, sodass ich mir überlegt habe, sie passt gut in dieses Team, das da in London für die Monarchie zuständig ist. Sie wird da ihren Platz finden. Und ich finde also, dass die Hochzeit und alles, was damit zusammenhängt, eben auch gut über die Bühne gegangen ist nachher.
Welche königlichen Souvenirs bewahren Sie denn zu Hause auf?
Oh, also ich habe, was die Souvenirs angeht, so viele Veranstaltungen mitgemacht, dass sie einen ganzen Mantel bedecken würden, nämlich die kleinen Plastikkarten, die wir alle als Journalisten tragen müssen bei großen Auftritten. Und jeder Auftritt der Königin oder eines Mitglieds ist sozusagen ein großer Auftritt, sodass ich mir einen Wintermantel anziehen könnte, der von dem ersten Knopf bis zum letzten mit diesen Kärtchen verbunden wäre. Sonst hat es nie etwas gegeben, was in irgendeiner Weise dort erwähnenswert war, doch mit einer Ausnahme. Der spanische König hat, als er noch der spanische König war, der Alte, also
der Juan Carlos.
Eine Schachtel Zigarren geschenkt, weil er selber ein begeisterter Zigarrenraucher war und so glücklich darüber, dass das Interview mit ihm so gelungen schien. Ihm gelungen schien mir auch, dass er meint, er müsste sich verewigen dadurch, dass ich diese Zigarren bekomme. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Und Sie haben keine Hochzeitstasse von Charles und Diana?
Die habe ich erworben. Das sind keine Geschenke des Palastes gewesen, sondern es gibt insbesondere eine Tasse, die ganz wunderbar ist. Eine Karikatur von Charles sozusagen, die ganze Tasse umfassend, wobei der eine Henkel ein großes Ohr darstellt, das absteht. Das ist halt Charles. So ist er und so ist er auch auf der Teetasse festgehalten.
Naja, ich habe ja nur nach Souvenirs gefragt, die bei Ihnen rumstehen zu Hause. Ah ja, die Ohrentasse.
Und sonst steht eigentlich nichts rum. Es gibt einen unaufgeräumten Schreibtisch mit sehr vielen Unterlagen zum Königshaus.
Dann muss ich Sie doch noch mal fragen, Rolf Seelmann-Eggebert. Sie sind ein sehr kundiger Mann, was Großbritannien anbelangt. Hätten Sie den Brexit für möglich gehalten?
Ich bin in der Nacht, in der die Entscheidung fiel, bis um 0 Uhr im Sender gewesen, im NDR, beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Und habe bei einer Sendung mitgewirkt, wo eben Prognosen versucht wurden. Und bin um 12:30, glaube ich, aufgebrochen. Da lag das Endergebnis noch nicht vor und habe gesagt, es ist gelaufen, Gott sei Dank, dass nichts passiert ist. In derselben Nacht habe ich um 7 Uhr mir meine Kopfhörer aufgesetzt, um meine Frau nicht zu stören und die Nachrichten zu hören. Und da erfuhr ich, dass es haarscharf dagegen gelaufen war. Das hat mich damals sehr unglücklich gemacht, obwohl ich sagen muss, dass es sich so schrecklich entwickeln würde, weiterentwickeln würde, dass der Ruf des ganzen Landes sozusagen in Gefahr gerät. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können.
Was wünschen Sie sich?
Ich glaube, ich wünsche mir, dass Großbritannien versteht, dass dieses ein Zeitalter ist, in dem einzelne Länder wie in einer großen Familie zusammenrücken und nicht sich voneinander entfernen. Denn ich sehe nicht, wo sich Großbritanniens Situation irgendwo in der Welt verbessert, dadurch, dass es einen eigenen Weg gehen will. Es gibt, glaube ich, diese Möglichkeit für einen eigenen Weg nicht. Wobei man den Briten zugutehalten muss, große Liebhaber der EU sind sie nie gewesen. Sie sind im Grunde in die EU von eigenen Politikern gedrängt worden. Und es hat immer einen Kern gegeben von denjenigen, die mit der EU nichts im Sinne hat. Das rächt sich jetzt.
Einen Musikwunsch haben wir noch. Sie haben uns mitgebracht Adagio for Strings von Samuel Barber, gespielt vom Los Angeles Philharmonic Orchestra, dirigiert von Leonard Bernstein. Welche Beziehung haben Sie zu dieser Musik?
Ich habe sie selbst gespielt, ich habe sie selbst dirigiert. Insofern ist da schon etwas dran, dass man sich für solche Musiken dann eben auch weiter für den Rest seines Lebens interessiert. Mich hat aber vor allem interessiert, dass der Komponist mit diesem einen Stück weltbekannt geworden ist, Samuel Barber, und mit keinem weiteren in gleicher Weise verbunden wird wie mit diesem einen Stück Musik. Und Sie werden hören, es ist eine Musik, die himmlischen Charakter hat.
Bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich verabschieden. Danke Ihnen sehr herzlich für dieses kundige, interessante Gespräch, Rolf Seelmann-Eggebert. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.